Die Freude an Jesus, die eigentlich das Lebenszeichen von uns Christen sein soll. Und dafür gibt es eine Voraussetzung, nämlich dass Dunkelheit in uns zum Licht wird. Und ich lese mal aus dem ersten Johannesbrief die Verse 5 im Kapitel 1 bis Verse 2 im Kapitel 2. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Es geht heute um einen Kontrast, der kaum größer sein könnte. Licht und Finsternis. Licht und Finsternis oder Licht und Dunkelheit beschreiben Zustände. Äußere Zustände, aber auch innere Zustände. Hell und dunkel. Johannes ist ja sowas wie der Philosoph unter den Jüngern Jesu. Wenn er über die Bedeutung Jesu in unserem Leben spricht, dann sind Licht und Dunkelheit sowas wie sein Spezialthema. In seinem Evangelium und auch im ersten Johannesbrief, was wir eben gelesen haben, kommt er drauf zu sprechen. Und wer Johannes liest oder Johannes zu lesen, das ist im wahrsten Sinne des Wortes erhellend, in mehrerlei Hinsicht. Zunächst soll es jetzt im ersten Teil um die Dunkelheit und dann erst um ihr Gegenteil, um das Licht gehen. Zunächst die Dunkelheit. Was ist eigentlich Dunkelheit? Und mit was lässt sie sich in unserem Leben vergleichen? Dunkelheit ist ja physikalisch gesehen, ganz einfach gesprochen, die Abwesenheit von Licht. Im Dunkeln wird unser vielleicht wertvollstes Sinnesorgan, das Auge, ziemlich nutzlos. Und in Winterbach, da gibt es ja ein interessantes Phänomen, es kann hier richtig dunkel werden. Ja, also vor allem im Winter. Also ich weiß nicht, wann geht hier das Licht aus? Um 11. Okay, also um 23 Uhr, da macht es hier Knips und du stehst ohne Taschenlampe plötzlich völlig im Dunkeln. Ja, das ist mir auch schon so passiert, das ist ja richtig gefährlich. Ja, also wenn man das nicht weiß, dass um 11 Uhr hier einfach Feierabend ist. Also ich kenne das überhaupt nicht mehr. In Korntal ist es nämlich so hell gewesen, in der Nähe von Stuttgart, dass man eigentlich nie eine Lampe braucht. Auch draußen, im Wald, mitten im Wald. Ja, also mal ein Beispiel, wir sind öfter mit der ganzen Familie an Silvester, in der Silvesternacht, mitten durch den Wald gelaufen, hoch auf den Lemberg oberhalb von Feuerbach, um dann das Silvesterfeuerwerk anzuschauen. Da braucht man überhaupt keine Taschenlampe mitnehmen. Es ist hell genug. Ja, Stuttgart strahlt so viel Licht ab, dass es immer hell genug ist. Du kannst sogar mitten im Dunkeln bei Neumond in der Nähe von Stuttgart durch den Wald laufen und siehst immer noch genug. Hier im Sohnwald ist das ein bisschen anders. Wenn es dunkel ist, dann ist es hier zappenduster. Ja, und das auch noch mitten im Dorf. Aber trotzdem, beobachte das mal, wenn man Geduld hat und längere Zeit im Dunkeln ist, dann weiten sich unsere Pupillen. Das ist ein besonderer Muskel in der Iris, der sich dann entspannt, ja, und ganz weit aufgeht. Und bei jüngeren Menschen geht das bis zu 7 Millimeter weit auf. Ja, wenn man älter ist, dann ist der Muskel nicht mehr so gut, dann ist das etwas weniger. Man kann das sogar trainieren. Aber wenn die Pupille sich ganz geweitet hat, dann irgendwann sieht man wieder was. Man sieht ein bisschen was, ja, schemenhaft. Das liegt an den Stäbchen. Wir haben ja Stäbchen und Zäpfchen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Biologieunterricht oder vielleicht ist jemand Mediziner. Und diese Stäbchen, die sind wirklich toll. Die sind nämlich mehrfach miteinander verschaltet und können ganz geringe Lichtsignale noch verarbeiten. Das Problem ist aber, wenn mehrere zusammengehen, sinkt die Auflösung. Beobachte das mal, wenn es sehr dunkel wird und ihr seht fast nichts mehr, aber noch ein bisschen, dann seht ihr das, was ihr seht, nicht mehr scharf. Also Licht ist notwendig, damit man scharf sieht. Und wenn man wenig Licht hat, sieht man nicht mehr scharf. Und noch ein Effekt tritt auf. Man sieht nicht nur etwas verschwommen, sondern man sieht nur noch schwarz-weiß. Das Farbsehen ist bei Dunkelheit eingeschränkt. Dafür sind normalerweise die Zäpfchen nötig, ja, also andere Teile im Auge, es gibt Millionen davon, und die sorgen dafür, dass wir Farben sehen können. Interessanterweise für die Computerfreaks, wir sehen RGB-Farben, rot, grün und blau. Die Zäpfchen sind auf verschiedene Wellenlängen des Lichts ausgerichtet und diese Informationen verschiedener Wellenlänge, rot, grün und blau, werden miteinander zu Farben kombiniert. Absolut super, ja. Also faszinierend, was da der Schöpfer in uns eingebaut hat. Also, aber trotzdem, auch wenn es richtig dunkel wird in Winterbach, es ist nie richtig dunkel, es geht noch dunkler. Vor wenigen Jahren war ich mal mit einem Freund in Frankreich unterwegs und er ist Geologe und Höhlenforscher. Und er ist mit mir in eine ziemlich abgelegene, größere Tropfsteinhöhle gestiegen. Wir hatten tolle Stirnlampen dabei, deswegen war Dunkelheit kein Problem. Und wir sind ganz tief in diese Höhle reingegangen. Ja, am Anfang hat man noch so gesehen, wenn man zurückgeschaut hat, da ist noch der Eingang, da ist es noch irgendwie hell, aber irgendwann war da Schluss und es ging immer tiefer rein, immer tiefer rein. Und dann hat er plötzlich angehalten und sagt so, jetzt machen wir mal das Licht aus, damit wir mal sehen, was Dunkelheit ist. Ja, und dachte ich, ja gut, ein bisschen kindisch, aber okay, knipsen wir mal die Lampe aus. Und wir sind auch ganz still. Da haben wir das Licht ausgeknipst, dann war es totenstill und schwärzeste Nacht. Und ich bin das ja so gewöhnt, weil ich gerne Sterne gucke, ja so, wenn man sich ein bisschen anstrengt, ja, wenn die Pupillen sich weiten, dann muss doch irgendwas kommen, ja. Aber völlige Fehlanzeige, nichts, rabenschwarze Dunkelheit. Das Einzige, was du dann siehst, das ist das Rauschen deiner Nervenzelle. Ja, also wenn du nicht mehr so richtig tickst im Auge, dann gibt es da Fehlsignale und dann siehst du so ein paar Sternchen und sowas, ja, aber das ist ja nicht die Realität. Und dann überkommt dich auf einmal Angst. Also ich bin ja eigentlich, dachte ich, nicht so ein ängstlicher Typ und so in der Höhle, ja, wir sind ja zu zweit und er kennt sich aus. Aber wenn es dann richtig dunkel ist, dann kommen dir ziemlich blöde Gedanken. Ja, so nach dem Motto, hoffentlich schleicht er sich jetzt nicht davon und lässt sich da stehen. Ja, weil das ist so ein schräger Vogel, dem ist das zuzutrauen, ja. Oder hoffentlich finde ich im Dunkeln noch den Knopf von meiner Stirnlampe. Und vor allen Dingen denkst du, Höhlenforschung ist nicht mein Ding. Also Dunkelheit, selbst wenn sie absehbar ist, wie in diesem Fall, ist und bleibt unheimlich. Es ist bedrohlich. Und diese Dunkelheit, die hat mich erinnert an die Zeit vor der Erschaffung der Welt. Vor der Erschaffung des Universums. Am Anfang muss im Universum absolute Finsternis geherrscht haben. Bis Gott das entscheidende Wort gesagt hat, er sprach, es werde Licht. Das ist der Beginn von allem. Die Voraussetzung für alles Leben auf der Erde. Da Das Licht ist uns so vertraut, dass uns das oft gar nicht so bewusst ist, was es bedeuten würde, wenn wir völlig im Dunkeln säßen. Leben ist nicht möglich ohne Licht. Also, als wir da in der Höhle wieder den Knopf unserer Stirnlampen gefunden haben, war das so ein bisschen wie der erste Schöpfungstag. Auf einmal wirkte sogar die Höhle hell. Ja, also wenn es so richtig eine längere Zeit dunkel war. Und vor allen Dingen waren wir uns sicher, wir sind nicht allein. Der andere ist noch da und wir finden hier wieder raus. Erleichterung. Wenn wir jetzt zurückgehen zu unserem Text bei Johannes, dann meint Johannes natürlich nicht die physikalische Dunkelheit. Aber die physikalische Dunkelheit, die hilft uns, Finsternis in einem anderen Sinn besser zu verstehen. Es geht nämlich um die Dunkelheit in uns, in unserem Innern, in unserer Seele, in unserem Geist. Und mal ehrlich, unser innerer Mensch ist ein ziemlich geheimnisvoller Bereich. Eigentlich für niemanden zugänglich, wenn wir nicht wollen, wenn wir uns nicht öffnen. Und manchmal ist er für uns selber nicht zugänglich, wenn wir uns nicht verstehen, wenn wir uns selber nicht verstehen oder uns selber nicht leiden können. In unserem Innern, da denken wir, da sammeln wir eigentlich permanent Eindrücke, auch durch unsere Sinnesorgane wie das Auge. Wir sammeln Wissen, hier fühlen wir, hier hoffen wir, hier glauben wir verstehen, wir planen, wir spielen Möglichkeiten durch und wir wollen etwas in unserem Inneren. Da werden die Weichen gestellt, da wird entschieden. Und in diesem Innern von uns, da kann es hell, aber auch ganz schön dunkel sein. Was macht unser Inneres, unseren inneren Menschen dunkel? Da hat sicherlich auch Johannes drüber nachgedacht und er hat es auch von sich selbst gekannt. Das hat mit dem Sündenfall zu tun. Als Menschen stehen wir seit dem Sündenfall eigentlich grundsätzlich im Dunkeln. Die Unabhängigkeitserklärung von Gott, das ist eigentlich der Sündenfall. Die Unabhängigkeitserklärung von ihm, dem Schöpfer, das war das Urproblem. Und das hat in eine teuflische Abhängigkeit geführt. Das brachte eine ganz andere Art von Dunkelheit in die Welt, als die, die vorher da war, bevor sie geschaffen wurde. Die Menschen waren jetzt nicht mehr in der Nähe von Gott. Sie waren nicht mehr im Garten, sondern draußen. So ähnlich wie in einer dunklen Höhle im Vergleich zu dem, was vorher war. Plötzlich waren sie ohne Gott, getrennt, lebendig tot. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit, haben wir eben gesungen. Und das haben sie da sehr drastisch erleben müssen. Ganz grundlegend gilt, ohne Gott kann es in uns nicht hell werden. Und seit dem Sündenfall haben alle Menschen diese Macke in sich. Wir können nicht alleine aus dem Dunkel unserer Seele heraus. Das ist eine Tatsache. Und diese Dunkelheit in uns bedeutet eigentlich nichts anderes als die Abwesenheit Gottes, der das Licht ist, wie Johannes schreibt. Und dazu kommt noch, dass viele Menschen ihn auch gar nicht wollen als Licht in sich. Sie wollen gar keine Erhellung. Sie wollen Gott raushalten aus ihrem Leben. Ihn, der ihnen das Leben geschenkt hat. Das ist doch total tragisch. Von ihm wollen sie unabhängig sein, sich nicht reinreden lassen. Gott soll draußen bleiben. Aus dem Denken, aus dem Fühlen, aus dem Wollen. Aber für uns Christen gilt das ja glücklicherweise nicht mehr. Ist für uns also das Dunkelheitsproblem schon gelöst, endgültig gelöst? Armin hat es schon klar gesagt, ja, so einfach ist es nicht. Leider ganz offensichtlich nicht. Sogar wenn man Christ geworden ist, Gottes Kind, ist da immer noch oder ab und zu neu Dunkelheit in uns. Johannes redet hier nichts schön. Er schreibt hauptsächlich an Leute, die an Jesus glauben. Das kann man seinem Brief entnehmen. Also Leute, die eigentlich Gottes Licht prinzipiell als Gottes Geist in sich haben. Und trotzdem können Gläubige sehr wohl im Finstern wandeln, wie Johannes sich ausdrückt. Das bedeutet, dass auch wir als Christen falsch leben können und dunkle Stellen in unserem Innern haben. Und diese Dunkelheit behindert die Gemeinschaft mit Gott und dann auch die Gemeinschaft untereinander. Da gibt es dann ein Problem. Es gibt eigentlich zwei Sorten von Dunkelheit in uns. Das eine ist die Angst. Ich würde mal von einer seelischen Dunkelheit sprechen. Und das andere ist die Schuld. Das ist eine geistliche Dunkelheit. Angst, egal was jetzt die Ursache ist, kann belasten, bedrücken, uns in die Enge treiben. Wer Angst und Sorge in sich hineinfrisst, der pflegt aber damit die Dunkelheit in sich, in seiner Seele. Und dann ist es dort, wie wenn man in einer dunklen Höhle allein ohne Licht zurückgelassen ist. So ein Gefühl kenne ich, wenn ich Angst habe. Und mit der Schuld, mit der Sünde ist es ganz ähnlich, ganz genauso. Sie zieht uns aber noch tiefer hinab. Mit jeder neuen Schuld geht es ein Stück tiefer in die Höhle. Mit jeder vertuschten Schuld wird es immer schwärzer in uns. Das ist eine Beobachtung, die wir alle machen können. Und alleine kommen wir da einfach nicht mehr raus. Eigentlich sonnenklar, wenn wir an Jesus glauben. Wenn wir ihn kennen, ist das doch eigentlich uns allen klar. Wieso ist dann da immer noch Dunkelheit? Wir kommen da nicht raus, wenn wir sagen, Sorge, Angst habe ich im Griff, ja. Alles kein Problem, ich schaffe das schon. Ich denke doch immer schön positiv. Angst ist für mich kein Problem. Manche versuchen sich das tatsächlich einzureden. Oder Sünde bei mir, schuldig. Ich, an wem denn? Nie gehört, kenne ich nicht. Und als Christ schon gar nicht. Ich habe es doch gelernt, Sünde zu vermeiden. Aber Johannes deckt auf, ja, in seinem Brief ein paar Beispiele gefällig, ja, wenn wir weiterlesen. Ich habe mal ein paar rausgesucht aus diesem Brief. Er benennt bei den Empfängern seines Briefes ganz konkrete dunkle Flecken, Dinge, die von Gott wegführen und damit in die Finsternis. Zum Beispiel, wer eine Bibel hat, kann mal aufschlagen, 1. Johannes 2, Vers 9. Da ist vom Hass die Rede. Hass sogar unter Glaubensgeschwister. Unter Glaubensgeschwistern Hass, das soll es geben. Überlege mal kurz, bevor du sagst, betrifft mich nicht, wen du so richtig verabscheust. Vielleicht spürst du Wut und Hass, wenn du an bestimmte Menschen in deinem Leben denkst. Mitschüler, Lehrer, Kollegen, und vielleicht sogar Geschwister aus der Gemeinde hier. Ist da vielleicht ein Schatten in dir, der ans Licht muss? Gibt es da vielleicht ein paar Leichen im Keller? Raus damit, ja, bekenne das. Rede mit denjenigen, denen du am liebsten nicht mehr begegnen willst. Oder zweites Beispiel, Kapitel 2, Vers 16. Da geht es um das Lustprinzip. Alles, was Spaß macht, ja, egal ob es gegen die Gebote Gottes gerichtet ist, muss ich haben, muss ich dabei sein, muss ich mitmachen. Ich sag mal so, immer wenn du denkst, bei dem, was ich jetzt tue, würde Gott sicherlich keinen Spaß haben, dann wird es gefährlich. Das ist eigentlich eine ganz praktische Prüfungsfrage. Die ist auch unabhängig davon, ob man mit mehreren zusammen oder alleine ist. Immer wenn mich das Gefühl beschleicht, das kann Gott nicht gefallen, dann ist es wohl auch so. Oder noch ein Beispiel in Kapitel 3, Vers 18, da spricht Johannes von einer oberflächlichen oder sogar vorgetäuschten Liebe, die außer großen Worten nichts zu bieten hat. Worte, die nichts Gutes tun. Liebe, die glaubt, auf die Wahrheit verzichten zu können. Davon spricht er hier in dieser Passage, 1. Johannes 3, Vers 18. Wie ist das mit den kleinen Betrügereien und erst recht mit den großen in unserem Leben? Vielleicht legst du dir da so manche ungute Sammlung an und wunderst dich dann, wenn irgendwann die Angst hochkommt, dass du erwischt werden könntest. Also wir sammeln da so manches an kleinen Betrügereien und es wird immer mehr und es wird immer vernetzter. Es kommt mir vor wie so ein bisschen Messi-mäßig, ja, so Seelen-Messi. Ja, immer schön sammeln, irgendwelchen Schrott, irgendwelchen Mist, irgendwelche Betrügereien. Und dann noch ein Beispiel, da gibt es mehrere Verse, 1. Johannes 2, Vers 22 oder auch dann im Kapitel 4 nochmal die Verse 14 bis 15. Das zieht sich eigentlich durch den Brief bei Johannes so ein bisschen durch. Es gibt bei den Empfängern seines Briefes ein falsches Jesusverständnis. Es scheint die Irrlehre zu grassieren oder die Gefahr zu bestehen, dass es Leute gibt, die die anderen mit einer falschen Jesuslehre verführen. Die anzweifeln, ob Jesus wirklich der Messias ist, der den Israeliten verheißen wurde. Die sagen, Jesus ist nicht Gottes Sohn und er ist auch nicht der Retter für alle Menschen. Diese drei Punkte. Er ist nicht der erwartete Messias, er ist nicht Gottes Sohn und er ist nicht der Retter der ganzen Welt. Das sind eigentlich drei Varianten, auch die heute in der Theologie wieder sehr beliebt sind. Ja, dass man sich von diesen Kernaussagen über Jesus verabschiedet. Johannes ist Realist. Er weiß, dass Jesus rettet. Er weiß, dass Jesus die Sünde vergibt und seine Nachfolger ans Ziel bringt. Und das darf uns auch ganz sicher immer vor Augen sein. Aber er weiß auch, dass Christen immer wieder ins Dunkel tappen können. Und deshalb ermahnt und ermutigt er gleichzeitig in seinem Brief. Es ist, wie es ist, aber es soll trotzdem nicht so bleiben, wie es ist. An innere Dunkelheit soll ich mich als Christ nie gewöhnen. Und Gewöhnungspotenzial, das haben so gewisse Lieblingssünden, ja, so nach dem Motto, ich kann ja nicht anders. Und dann gebe ich irgendwann auf und es belastet mich gar nicht mehr, was ich Böses tue, sondern auch, weil ich es einfach nicht hinkriege. Und es gibt dann auch die Gewöhnung aus Frust und wir büchsen dann lieber aus, statt Jesus nachzufolgen. Wenn es schwierig wird, zu ihm zu stehen, dann kennen wir das wie bei Jona, dann sind wir ganz schnell weg, ja, irgendwo anders. Oder so wie die Israeliten vielleicht wieder zurück in unser altes Leben, die Ägypter waren doch gar nicht so schlecht, haben sie mal gedacht. Und ihr Gottvertrauen war auf den Nullpunkt gesunken. Bei fehlendem Gottvertrauen ging schon häufig das Licht aus. Da gibt es jede Menge Beispiele in der Bibel und sicherlich auch in unserem Leben. Und manche versuchen dann, das Dunkelheitsdilemma auf eigene Art zu lösen, vielleicht indem sie sich selbst für besonders helle halten. Und dann glauben sie, dass die Vernunftfunzel reicht zum Überleben. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Den Spruch habt ihr bestimmt schon gehört. Aber was heißt der eigentlich? Das heißt so viel wie, dann hast du Gottes Hilfe nicht mehr nötig. Ja? Wenn du selber dir helfen kannst, wozu brauchst du Gott? Das ist eher sowas für die Minderbemittelten geistig. Wir kriegen das doch hin, wir brauchen keinen Gott. Aber das vermutete Licht am Ende des Tunnels im Leben ist dann Selbstbetrug. Einer, der das bis zum bitteren Ende getrieben hat, das war der Philosoph Friedrich Nietzsche. Der hat es mehrfach versucht, sich selbst aus diesem erlittenen Dunkel aus eigener Kraft zu befreien, da rauszukommen. Dafür ist er sogar ins schöne Engadin gereist. Ja, da hat er sich lange Zeit aufgehalten. Das ist eine super Gegend. Ja, du hast da diese Seenplatte vor dir, im Hintergrund die Gletscherberge der Berniner Gruppe, Seen, Wälder, herrliche Landschaft. Und trotzdem ist es dunkel in ihm geblieben. furchtbar dunkel. Und es wurde immer dunkler. Also wer Nietzsches Schriften liest, also da muss man wirklich vorher beten und hinterher auch. Und immerhin hat Nietzsche das offen zugegeben, dass es da einen Zusammenhang gibt, nämlich wenn du gottlos bist, wenn du gottlos bist, dann bedeutet das, dass dir das Licht fehlt im Innern, dann wird es dunkel in dir, bis es schließlich komplett ausgeht. Und natürlich sind wir jetzt keine gottlosen Nietzsches, aber vielleicht wählen wir so die fromme Variante, von der Johannes spricht. Das sagt er hier ganz offen. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, weil wir doch vernünftigerweise natürlich nur das Gute tun, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit. Wer Johannes kennt, der weiß, dass Wahrheit und Jesus eigentlich ein Synonym ist. Dann ist die Wahrheit und damit auch Jesus nicht in uns. Also egal, was sich Dunkles in dir findet, egal, was vielleicht an Selbstrettungsversuchen schon schiefgelaufen ist, du musst in jedem Fall da raus. Du musst raus aus dir, du musst raus mit dir ans Licht. Und deswegen kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, zum Licht. Licht ist Energie. Licht ist elektromagnetische Strahlung und schneller als alles. Wäre ich mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs gewesen oder wäre ich das grundsätzlich, könnte ich, habe ich mal ausgerechnet, in einer Sekunde 8.333 Mal von Sobernheim nach Winterbach und zurückfahren. In einer Sekunde, ja. Also und dann wird es noch spannender, wenn mir dabei einer mit derselben Geschwindigkeit entgegenkäme, dann würden wir uns trotzdem nur mit Lichtgeschwindigkeit nähern. So, das kann mir jetzt mal einer erklären. Ja. Also Licht ist physikalisch paradox, will sich keiner Logik beugen. Und es ist ein Teilchen und es ist eine Welle, zwei Dinge, die sich eigentlich ausschließen. Licht kann durch Gravitation abgelenkt werden. Ja, also da kommt so ein Lichtstrahl, da ist da irgendwie so ein dicker Planet, da macht es ult und dann geht das Licht so quasi ein bisschen aus der Richtung. Völlig verrückt, oder? Das kann man heute beobachten. Wenn Johannes das gewusst hätte, was wir heute über das Licht wissen, dann hätte er erst recht das Licht als Beispiel genommen, um Gottes Wesen und sein Wirken zu beschreiben. Es ist nämlich super dazu geeignet. Und trotzdem bleibt das Licht nur ein Vergleich. Wenn uns Gott durch Jesus von innen erleuchtet und das Dunkel der Seele hell macht, dann ist diese Wirkung doch eigentlich noch viel größer als die ganzen Wirkungsweisen des elektromagnetischen Spektrums, selbst wenn man das noch ausweitet. Ich hatte in der einen Folie das mal so ein bisschen aufgezeigt, was da alles geht, was Gott auch in die Schöpfung hineingegeben hat, ist gewaltig, ist faszinierend. Und trotzdem ist es noch viel faszinierender, wenn Gott in uns mit seinem Licht wirkt. Und damit es in uns hell werden kann, da muss erstmal das Dunkel ans Licht. Angst darf eingestanden werden. Sünde darf erkannt, muss erkannt und bereut werden. Und meine Schuld muss ich dem Licht Gottes aussetzen. Das ist was Positives, ja. Auch wenn wir da vielleicht eher so zum Verstecken neigen, also ich zumindest, ja. Also es ist ja nicht schön, wenn man Schuld zur Kenntnis nimmt und es zugeben muss. Aber es ist doch was Gutes, wenn man es tut. Gott deckt übrigens durch sein Gesetz die Schuld in uns gnadenlos auf. An der Stelle ist Gott wirklich gnadenlos. Er bringt sie ans Licht, früher oder später. Aber wenn ich sie bekenne und wenn ich sie bereue, dann brennt er sie weg wie mit einem Laser. Ja. Dann ist Gottes Licht so, dass es mich davon befreit. Wenn Gott sein Licht auf mein Leben wirft, in mein Leben, dann ist Reinheit, Gerechtigkeit und Liebe das Ziel, das Ergebnis. Und durch Gottes Geist in mir passiert ein grundsätzlicher Sinneswandel. Dann habe ich keine Freude mehr am Dunkel. Dann macht mir das zu schaffen. Und das ist gut so, wenn das so ist. Da soll ja was in mir geheilt werden, da soll was wachsen, da soll es leben, so wie Gott es will. Und weil er, Gott, das Licht will, dass es hell wird, holt er mich raus aus der Höhle. Er macht neu. Und wenn ich das weiß, dann will ich mich doch nie an die Dunkelheit gewöhnen. Auch nicht, wenn neue Schatten auftauchen. Und das ist nun mal so. Erst in der Ewigkeit wird das vorbei sein. Aber es wird in unserem Leben immer neue Schatten geben. Und Johannes hilft eigentlich jedem, der es hören will, mit seinem Brief. Nicht schönreden, nicht selbst betrügen, raus mit dem Müll. Ja, und damit nicht lange warten. Es ist eigentlich diese Botschaft, die Johannes von Jesus gehört hat, wie er selber schreibt und die er an die ganze Welt weitergibt, was dieses Licht eigentlich ist. Jesus ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Das Licht Jesu reicht für alle. Es ist ein gewaltiges Potenzial und es ist so tragisch, wer sich diesem Licht entzieht. Im Christuslicht Gottes kann jeder, egal wo auf der Welt und egal in welcher Zeit er lebt, zurück ans Licht, zurück zu ihm, zu Gott finden. Und das kann auch schon mal heißen, dass man ganz radikal zurückrudern muss. Wenn ich schuldig geworden bin, da heilt die Zeit nicht alle Wunden. Das ist eine völlige Fehleinschätzung. Es macht sie nur noch schlimmer. Wenn ich warte damit, dass ich diese Schuld vor Gott lege. Also aussprechen statt aussitzen müsste eigentlich die Devise sein oder bekennen statt verpennen. Das ist ganz wichtig. Rede mit Jesus, bitte ihn darum, dass er dich völlig ausleuchtet und hab keine Angst davor, wenn er was Schlimmes in dir entdeckt. Er sieht es doch sowieso. Das ist befreiend. Ich muss mich vor Gott nicht verstecken, ich kann es gar nicht. Und er kann es doch ausräumen. Er kann das ausräumen, was ich nicht schaffe. Und das bringt Licht und Wachstum. Das bringt Leben, wie Gott es sich vorgestellt hat. So gesehen wird dir in der Nähe Jesu immer ein Licht aufgehen, ein Licht, was niemand ausknipsen kann. Amen.